Seit einigen Tagen beschäftigt mich ein bestimmter Begriff. Wie kam ich dazu? Die Jugend ist schuld. Die hat mich eingeladen, über ein Thema zu sprechen. Da ging es eigentlich um das Heil. Ist es verlierbar oder ist es nicht verlierbar? Und ich habe mir so gedacht, okay, fängst du an mit dem Heil, ist ja klar. Und als ich dort saß, erklär mal, wer erklärt sich bereit, in 3 Sekunden zu erklären, was das Heil ist? Es ist ein Begriff, den kennen wir alle. Über den sprechen wir oft in christlichen Kreisen. Aber erklär es mal in ein paar Sekunden, was das wirklich auf sich hat. Was ist das Heil? Genau. Und ich sag mal, seitdem ich den ersten Freitag dort saß, seitdem beschäftigt mich dieser Gedanke. Was ist das Heil? Was hat das in sich? Man kann das so in einem Satz sagen, ja, aber was hat das in sich? Da ist ja wirklich etwas, ne? Ich habe mich vor Jahren schon mal damit viel auseinandergesetzt, aber irgendwie wieder auch ist es so in den Hintergrund gerückt. Und ich denke, es gibt viele Begriffe bei uns in christlichem Gespräch, die wir wissen eigentlich, was das bedeutet. Aber wenn wir es ganz schnell erklären sollen, dann schlucken wir erstmal. Es muss ja eigentlich auch jeder wissen, ne? Das ist ja nicht, meint man. So kam es dazu. Und dieser Begriff Heil, den gibt es ja einmal im Weltlichen, sage ich mal, den gibt es auch als Grußform. Die meisten denken dann sofort an den Nationalsozialismus, ne? Da hinten kam schon irgendwo ein Au. Genau, es gab diese Begriffe wie Siegheil oder Heil Hitler, ne? Aber diesen Gruß gibt es auch heute noch. Unter Anglern zum Beispiel, da heißt es Petri Heil. Ne? Auch da ist dieser Begriff Heil drin. Dann habe ich mal gegoogelt, auch bei Bergsteigern, die sagen Bergheil oder Seilheil bei Kletterern. Und so finden wir, es gibt diesen, in Grußform gibt es das immer noch. Aber als Grußform, also im Sprachgebrauch, ist das nur so ein Glückswunsch oder Segenswunsch. Und es kommt mir, das ist so ein bisschen wenig vor, da ist mehr hinter. Das ist nur so ein bisschen ankratzen. Und wenn wir in Apostelgeschichte 4, Vers 12 lesen, da steht Petrus vor dem Hohen Rat in Jerusalem damals. Und der benutzt auch diesen Begriff. Er sagt, es ist in keinem anderen das Heil. Denn es ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollen. In manchen Übersetzungen wird anstatt Heil Rettung auch genutzt. Im Russischen habe ich geguckt, ist das auch so. Im Russischen ist auch das der Begriff Heil als Rettung. Und wie schon gesagt, im allgemeinen Sprachgebrauch ist das sehr oberflächlich. In der Bibel hat das etwas, was sehr tiefgründig ist, was an die Substanz geht, kann man fast sagen, ne? Und Heil hat ja auch etwas mit Schuld zu tun. Wenn man keine Schuld hat, dann muss man auch nicht geheilt werden. Dann muss man auch nicht gerettet werden. Das eine hat irgendwie, hängt das mit anderem zu tun. Wenn wir einen Rettungsring nehmen, wenn wir irgendwo an der Promenade entlang gehen und wir sehen einen Rettungsring, dann ist das etwas Schönes, aber nicht unbedingt was Wichtiges, oder? Man geht dran vorbei, guckt sich den vielleicht an, guckt vielleicht, welche schöne Farben dieser Rettungsring hat. Wie sieht der gleiche Rettungsring aus, wenn wir irgendwo im Meer sind und am Ertrinken sind? Lebensentscheidend, oder? Dann interessieren uns nicht mehr die Farben. Dann gucken wir nur noch, können wir den greifen? Weil dieser Rettungsring, der gleiche Rettungsring, der am Ufer keinen Wert hat, kann man so sagen, oder Deko, genau. Der gleiche Gegenstand bekommt plötzlich einen ganz anderen Sinn für uns. Lebensentscheidend. Wenn ich den greife, lebe ich. Wenn ich den nicht greife, sterbe ich. Und im Wort Gottes lesen wir eigentlich nur die ersten 2 Kapitel der Bibel. Dort finden wir, wo der Mensch wirklich diesen Rettungsring nicht gebraucht hat. Nur die ersten zwei Kapitel, erste Buch Mose. Im Paradies, das war da, wo Adam und Eva wirklich Gemeinschaft mit Gott hatten und schuldlos waren. Ahnungslos kann man noch fast sagen. Ne? Sie wussten noch nicht, was gut und was böse ist. Bereits ab Kapitel 3 und bis Ende der Bibel hat sich das geändert. Seitdem braucht der Mensch diesen Rettungsring. Lebensnotwendig. Im Paradies hat der Mensch sich dazu entschieden, auf den Satan zu hören, auf den Feind Gottes und auf den Feind des Menschen. Und seitdem ist dieses Virus, dieses Todesvirus in uns drin. Und der ist auch erblich. Jedes Kind, das geboren wird, meint man, ist unschuldig. Aber es trägt diesen Virus schon in sich. Jedes Kind, jedes Lebewesen, jedes menschliche Lebewesen, das auf dieser Erde geboren wird, ist infiziert. Und so wirken zwei Kräfte auf den Menschen. Auf der einen Seite haben wir Gott, der versucht, den Menschen wach zu rütteln, ihn die Augen zu öffnen auf seinen verlorenen Zustand, auf das, was er braucht. Und wir haben den Satan, den Teufel, der ihn verführt hat im Paradies und seitdem immer wieder versucht, ihn abzulenken mit irgendwelchen Aufgaben. Ich denke, das kennt jeder von uns. Wenn etwas Wichtiges ist, sich vorzubereiten. Auch gestern saß ich, eigentlich sollte es stürmen gestern, ne? Und ich saß doch schön in der Ecke mit dem Kopf, in der Ecke rein. Aber ich merkte immer wieder, wie die Sonne schien. Ich könnte so viel Tolles draußen machen. Das, denke ich, hat jeder schon gemerkt. Wenn wir uns mit der Bibel auseinandersetzen oder mit Gott auseinandersetzen, da sind tausend Sachen, die plötzlich in unseren Kopf kommen. Und so wirkt der Satan bis heute. In uns, in den Menschen, in allen. Er versucht es immer wieder, uns abzulenken. Oder auch in falscher Sicherheit zu halten. Auch das dient ihm in seinen Zielen. Einfach den Menschen in falschen Sicherheit zu geben. Und leider gibt es auch solche. In Matthäus 7 warnt der Herr Jesus mit folgenden Worten. Matthäus 7, Verse 22 und 23. Er sagt, viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt und in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wundertaten vollbracht? Und dann werde ich ihnen bezeugen, ich habe euch nie gekannt. Weicht von mir, ihr Gesetzlosen. Sind Wundertaten nicht das Erkennungsmerkmal eines Christen? Oder Weissagung? Könnte man meinen, oder? Das Erkennungszeichen. Jesus sagt, nein, ich kenne euch nicht. Ich habe euch nie gekannt. Ich habe euch nie gekannt. All das, was die gemacht haben, haben die nicht mit ihm gemacht. Und Jesus sagt, legt ein ganz anderes Kriterium an den Affentisch. Nicht die Weissagungen, nicht die großen Wunder. Er sagt, wer den Willen meines Vaters tut, gehorsam. Wer den Willen meines Vaters tut, den kenne ich und zu dem werde ich mich bezeugen. Und der Satan hält sie Zeit ihres Lebens auf Trab und sie tun etwas und sie meinen, sie tun alles richtig und es ist vergeblich, am Ziel vorbei. Die Schuld kann man ja auch mit diesem unliebsamen Begriff Sünde benennen. Und es ist das, was uns von Gott trennt. Schuld, Sünde, das trennt uns von Gott und macht uns rettungsbedürftig. Wir brauchen diese Rettung. Wie geht man denn heutzutage in einem Rechtsstaat mit Schuld um? Ich sag mal, ich kann 100 Mal bei 70 mit 130 fahren. Es passiert mir erst dann was, wenn ich erwischt werde, oder? Wenn es blitzt, dann erschreckt man und dann weiß man, dann fasst man sich schon fast an die Tasche, ne? Jetzt wird's teuer. Also es ist, die Schuld wird erst dann, wenn man erwischt wird. Die logische Schlussfolgerung irgendwo könnte man sagen, lass dich einfach nicht erwischen. Mach, was du willst, aber lass dich nicht erwischen. Könnte man meinen. Wie ist es bei uns im Alltag? Wenn wir irgendwo was anstellen, ist oft nur ein halbherziges Entschuldigung, oder? Und damit meinen wir, es ist vom Tisch. Ich habe mich doch entschuldigt. Was willst du eigentlich noch? Ist das wirklich so einfach? Kann man seine Schuld so einfach von sich schieben? Hat Schuld nicht auch immer etwas mit unserem Schöpfer zu tun? Wenn ich zu schnell fahre, wenn ich etwas anstelle, wenn ich irgendwo einen verletze, ja, es ist auch ungehorsam hier auf der Erde, aber es hat auch immer was mit dem Schöpfer zu tun. Immer. Und so lesen wir in Lukas 15, in den Versen 18 und 19, es geht um den verlorenen Sohn. Er sagt, er kommt an den Punkt, dieser junge Mann, er sagt, ich will mich aufraffen und zu meinem Vater gehen. Dann werde ich ihm sagen, Vater, ich habe mich versündigt gegen den Himmel und auch gegen dich. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Mach mich doch zu einem deiner Tagelöhner. Dieses Gleichnis erzählt Jesus uns selbst in den Evangelien. Und ich finde, hier sind ein paar sehr wichtige Punkte aufgereiht, worauf es ankommt. Das erste ist die Erkenntnis, oder? Man muss es erkennen, wer man ist. Der nächste Punkt ist Reue. Erkennen und bereuen. Dann sehen wir das Schuldeingeständnis. Erst vor Gott, dann aber auch vor den Menschen, die wir verletzt haben. Beides gehört dazu. In dieser Reihenfolge wird Schuld beseitigt. Dann bekommt man wieder diesen inneren Frieden, diese Ruhe, heilenden Frieden. Aber nur, wenn man das wirklich in dieser Reihenfolge erkennen, bereuen, beseitigen. Man kann sogar sagen, dieser junge Mann, der hat das nicht ganz uneigennützig gemacht, oder? An welchem Punkt ist es ihm aufgefallen? Nicht, als er noch zu Hause lebte. Weil der Gedanke war eigentlich da schon falsch. Der wollte sein Erbe ausgezahlt haben. Wann bekommt man das Erbe? Im Grunde hat er doch gesagt, schade, dass du nicht schon tot bist. Weil im Grunde möchte ich dein Geld haben. Aber da du ja noch lebst, zahle es mir jetzt schon aus. Das war ja eigentlich, ne? Der kam an diesen Punkt auch nicht, solange er Geld hatte, solange es ihm gut ging, kam er auch nicht dorthin. Der erinnerte sich erst, als er bei den Schweinen war, als er das ganze Geld verprasst hatte, nichts mehr hatte, Hunger litt und Schweine hüten durfte. Im Dreck. Da fiel ihm es ihm ein. Da kam er zu, hat er wahrscheinlich mehr Zeit gehabt zum Nachdenken. Wie geht die Geschichte weiter? Wenn wir Vers 20 gucken, er macht sich auf den Weg zu seinem Vater. Er war noch weit entfernt, als der Vater ihn kommen sah. Das bewegte sein Herz. Er lief seinem Sohn entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Was meint ihr, was hat den Vater so bewegt? Was hat sein Herz so bewegt? Es war sein Sohn, ist klar. Aber was hat ihn wirklich bewegt? Stellen wir uns mal ein folgendes Bild vor. Er wäre schick gekleidet, der Sohn, hoch zu Ross. Er hätte sich wahrscheinlich auch gefreut. Aber wie kam er hier an? Er kam wie ein elendes Stück etwas, sage ich mal. Ne? Ein elendes Stückchen Häufchen. Da war nichts mehr. Dreckig wahrscheinlich, gestunken. Er kam aus dem Schweinehock oder Schweinestall. Jeder, der mit Schweinen zu tun hat, der weiß, wie die riechen und wie man auch selber riecht danach. So kam er an und der Vater läuft ihm entgegen. Er hat einfach das erkannt, schon von Weitem. Man erkennt das, wenn einen reuigen Mensch, den erkennt man, der ist zerbrochen. Der trägt die Nase nicht mehr ganz so hoch. Der geht vielleicht gebückt. Dem ist es schon egal, was die anderen über den denken. Ihm ist nur noch eins wichtig. Er will Vergebung haben. Darauf kommt es ihm an. Und so nähert er sich seinem Vater. Und der Vater erkennt das. Er läuft ihm entgegen. Er sieht ihn, wo er noch weit entfernt ist. Sieht er ihn schon. Das heißt, er hat ihn immer erwartet. Genauso ist Gott zu uns Menschen. Er sieht uns immer und er wartet auf uns, sehnsüchtig. Und dann lesen wir in Vers 21, das, was er sich vorgenommen hat, das sagt er dann noch. Vater, sagt der Sohn, ich habe mich gegen den Himmel versündigt und auch gegen dich. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Doch der Vater befahl seinen Dienern, bringt schnell das beste Gewand heraus und zieht es ihm an, streckt ihm einen Ring an den Finger und bringt ihm ein paar Sandalen. Schuld ist etwas Hässliches, oder? Etwas, was zerstört. Das sich von innen nach außen frisst, kann man sagen. Erst ist es nur im Herzen. Es sieht noch keiner, aber es frisst sich durch. Durch unsere Stimmung, durch unsere Laune. Und es macht nicht nur uns selbst kaputt, es macht auch unsere Umgebung kaputt. Ich denke, jeder hat das schon mal erlebt, auch in der Firma vielleicht, wenn irgendein Arbeitskollege mal wirklich schlechte Laune hat. Am Montagmorgen zum Beispiel. Das verpestet das ganze Arbeitsklima, oder? Es ist sowas von ansteckend. Das überträgt sich von einem zum anderen. Es frisst sich von innen nach außen. Und es belastet auch das Umfeld. Jakobus zeigt das in seinem Brief sehr anschaulich. Und zwar sagt er, jeder von wird von seiner eigenen Begierde in die Falle gelockt. Anfang, ne? Wenn die Lust auf diese Weise schwanger geworden ist, bringt sie Sünde zur Welt. Und die Sünde, wenn sie voll ausgewachsen ist, den Tod. Jetzt könnte man fragen, wer ist die Großmutter vom Tod? Die Begierde? Es wächst in einem, ne? Es wächst in einem. Man lässt es auch zu, dass es wächst. Das ist ja auch irgendwo eine Entscheidung von uns. Man kann sich dagegen oder dafür entscheiden. Die Begierde in uns wird sehr geschickt als Köder vom Teufel ausgelegt. Er kann uns nicht dazu zwingen, dass wir etwas machen, aber er kann uns locken. Er kann uns ködern. Als wir mit Freunden noch zur Ostsee auf Dorschfang gefahren sind, ist schon ein paar Jahre her, da haben wir immer eine Strategie gehabt. Man weiß ja nie, wie der Dorsch jetzt gerade tickt. Dann haben wir, ich habe hier mal ein paar Sachen mitgebracht. Hier, sowas mitgenommen. Solche Gummiwürmer. Ne? Aber die gibt es in verschiedenen Farben. Ihr glaubt es nicht. Der Fisch ist nicht farbenblind. Ich sag mal, wenn wir zu mehreren im Boot waren, einer hat einen schwarzen genommen, einer hat einen roten genommen, einer hat einen schwarz-roten genommen. Die gibt es sogar in zweifarbig. Und dann haben wir einfach geguckt, auf was geht der Dorsch heute. Wenn er auf rot geht, haben alle ihre rausgeholt, alle haben rot dran gemacht. Und der hat gebissen. Es kann eine Woche später sein, plötzlich schmeißt du rot rein und der beißt nicht mehr. Ich weiß jetzt nicht, woran es liegt, aber es ist Tatsache. Dann schmeißt man wieder rein, dann guckt man, worauf hast du heute Hunger, und dann gibt man ihm das. Man ködert ihn. Oder auch mit solchen schönen Sachen, ne? Sieht doch schön aus, ne? Aber wisst ihr, was das Besondere daran ist? Ich habe mich heute wieder fast gepiekt. Wo ist der denn jetzt? Da habe ich den hingestellt. Den habe ich schön hier reingepackt. Am Ende sitzt immer sowas. Egal wie lustig das aussieht, am Ende ist immer ein Haken. Und genauso auch an jeder Sünde. Da ist immer ein Haken. Hier ist sogar ein dreifacher Haken. Wenn man den verschluckt, muss man nicht ausführen weiter. Dann ist es für uns lecker, aber für den Fisch ist es schmerzhaft, tödlich. Das Gleiche macht die Sünde. Die Sünde hat auch erstmal ein richtig schön. Hier sieht schön aus. Damit lockt man. Aber am Ende sind wir kaputt und der Satan freut sich. Er hat sein Ziel erreicht. Und ich sag mal, wir als Menschen, wir als Angler, wir müssen das immer wieder rausfinden. Der Satan überspringt diesen ersten Punkt. Der kennt uns dermaßen gut. Und der wird jedem genau den Köder auslegen, da wo unser Schwachpunkt ist. Bei jedem was anderes. Aber er hat das Ziel im Auge. Ihm geht es gar nicht um den Köder, ihm geht es um das Ziel. Zu zerstören. Einfach den Menschen zu zerstören. Und wir Menschen, wir sind eigentlich dumm, kann man sagen, oder? Ich habe letztens mit meinem Arbeitskollegen darüber gesprochen und er erzählte mir sofort ein Beispiel. Ich habe das jetzt gerade hier im Gottesdienst, fiel es mir wieder ein. Und ich habe das auch gefunden. In der Tagespost stand das drin. Und zwar, in Berlin wird ein Schloss restauriert, renoviert, wie auch immer. Als erstes hat man sich an dem Kreuz gestört, was oben auf der Kuppel stand. Aber man hat es durchgesetzt. Dann war da noch eine Inschrift, die von König Friedrich Wilhelm IV. Aus mehreren Bibelversen zusammengesetzt wurde. Und dort steht, es ist in keinem anderen Heil, ist auch kein anderer Name den Menschen gegeben, denn in dem Namen Jesu, zur Ehre Gottes des Vaters. Das ist, dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen aller derer Knien, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Der König scheint etwas begriffen zu haben. Aber ist es heute noch in? Kann man sowas heute noch bringen überhaupt? Und so gibt es sehr viele Gegenstimmen. Es gibt sehr viele Gegenstimmen. Man will, da ja man das restauriert jetzt oder renoviert, hat man ja die Möglichkeit, das jetzt wegzulassen. Man muss das ja nicht mehr machen. Das sind ja noch so... Hier steht es. Es ist ja ein Herrschaftsanspruch des Christentums. Ein Herrschaftsanspruch des Christentums. Ich habe mir das nur kurz jetzt überflogen, den Artikel, aber man stellt das, man dreht das so, dass das, was Gott für den Menschen will, das ist negativ, aber das, was der Satan für uns Menschen will, das ist positiv. Also man verdreht es einfach. Und auch da sehen wir wieder, vom Satan wird gesagt, er ist von Anfang an ein Lügner und ein Mörder. Das sind seine Eigenschaften. Der Mensch nimmt das an. Der Mensch wird auch zu dem, weil er auf ihn hört. Petrus sagt, oder wie wir auch jetzt gelesen haben, es ist in keinem anderen die Rettung, nur in Jesus Christus. Jesus Christus ist die einzige Tür, kann man sagen, in dieser riesigen, unüberwindbaren Mauer, die zwischen uns Menschen und zwischen Gott ist. Wir können da weder überspringen, noch können wir hochklettern, noch können wir sie sprengen, noch können wir unten drunter her. Es gibt nichts, absolut nichts, nur eine Tür. Und das ist Jesus. Deswegen gibt es auch keinen anderen Namen, wo wir Rettung bekommen können. Und diese Tür steht offen. Man muss gar nicht mit der Stirn gegen die Wand laufen. Man muss sich dieses Aua nicht holen. Man kann durch die Tür gehen. Die ist offen. Es ist aber auch nicht so, dass man auf der anderen Seite der Tür geboren werden kann. Das funktioniert auch nicht. Wenn beide Elternteile auf der anderen Seite sind, das Kind wird trotzdem auf dieser Seite geboren. Ne? Das wünschen wir uns als Eltern oft. Dass unsere Kinder doch möglichst auf der anderen Seite sofort geboren werden. Dem ist aber nicht so. Jeder steht selbst vor dieser Entscheidung und muss sich entscheiden. Nehme ich die Hand für mich oder schlage ich sie aus? Mit allen Vorteilen und mit allen Konsequenzen. Und doch haben Kinder gläubiger Eltern einen Vorteil, kann man sagen. Die haben einen Vorteil. In 1. Korinther 7, Vers 14 schreibt Paulus, denn der ungläubige Ehemann, auch ungläubige Ehepartner haben den Vorteil, ist durch die Frau in die Nähe Gottes gebracht. In manchen Übersetzungen steht auch geheiligt. Und die ungläubige Frau ist durch den Bruder in die Nähe Gottes gebracht. Sonst müsstet ihr ja auch eure Kinder als fern von Gott betrachten. Nun aber sind auch sie in die Nähe Gottes gebracht. Wenn einer aus der Familie ein Kind Gottes ist, dann wird auch der Rest der Familie näher zu Gott gebracht. Näher, aber die Entscheidung müssen sie trotzdem treffen. Aber da gibt es einen, der Fürbitte tut für sie. Und damit bringt man diese Person näher zu Gott. Und so stehen wir und sagen, jeder muss für sich eine Entscheidung treffen. Genauso wie dieser verlorene Sohn. Es nutzte ihm nichts, in dem Moment, wo er bei den Schweinen war, dass er einen wohlhabenden Vater hatte. Es nutzte ihm in dem Augenblick nicht. Er konnte nicht zu diesem Schweinebesitzer sagen, mein Vater ist aber. Es nutzte ihm nicht. Es interessierte diesen Schweinebesitzer gar nicht. Mach oder geh. Und genauso ist das hier auch. Jeder muss eine Entscheidung treffen und jeder muss zu diesem Vater kommen. Selbsterkenntnis, Reue, Kapitulation vor Gott. In dieser Reihenfolge. Was bedeutet es nun? Bedeutet es nun, wenn man sich für Gott entschieden hat? Und mit für Gott entschieden meine ich nicht, dass man sich Christ nennt, sondern dass man wirklich diese Schritte hinter sich gebracht hat. Dass man wirklich seine Sünde, seinen sündigen Zustand, verlorenen Zustand vor Gott gebracht hat, Vergebung erfahren hat und dadurch ein Kind Gottes ist. Weil wenn wir so schauen, und davon spricht auch die Bibel, auch in den Gemeinden gibt es viele Menschen, ich nenne sie jetzt Menschen, die dabei sind, aber nicht dazugehören, die diesen Schritt noch nicht für sich gemacht haben. Ich meine, es ist schön, dass sie da sind. Dadurch kommen sie unter das Wort Gottes. Aber traurig ist, wenn sie diesen Schritt noch nicht gemacht haben, noch nicht wirklich dazugehören. Und da gibt es verschiedene Ursachen, sage ich mal, warum solche Menschen in der Gemeinde sind. Ganz unterschiedliche Ursachen. Da können zum Beispiel Ehepartner einfach mitkommen, einfach um Ruhe zu Hause zu haben. Nicht eine nörgelnde Frau oder einen nörgelnden Mann. Ich komme mit, ich habe meine Stunde Ruhe und dann ist alles gut. Oder genauso wie auch ich komme aus christlichem Haus, damit die Eltern einfach Ruhe geben. Kommt man mit. Oder weil Freunde diesen Schritt machen, mache ich es mit, damit ich weiter zur Gruppe gehöre. Und so gibt es ganz unterschiedliche Ursachen, warum Menschen sich in einer Gemeinde befinden, denen man das nicht unbedingt ansieht, dass sie nicht dazugehören. Ich möchte damit jetzt keinen in Verlegenheit bringen oder keinen, dass er plötzlich an seinem Heil zweifelt. Aber ich denke, es ist für uns alle gesund und hilfreich, es zwischendurch mal zu hinterfragen. Was mache ich eigentlich hier heute? Warum bin ich heute hier? Warum bin ich mitgekommen? Was ist mir wichtig? Einfach mal zu hinterfragen. Und die Bibel sagt das sehr klar, dass jeder, der bei Jesus um Vergebung gebeten hat, der gehört dazu. In Johannes, in seinem ersten Brief, Kapitel 1, Vers 9, schreibt Johannes, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir mit unserer Schuld zu Jesus kommen, dann reinigt er uns. Dann gehören wir dazu. Dann sind wir Kinder Gottes. Man könnte sich die Frage stellen, was hat Judas falsch gemacht? Ich meine jetzt nicht, dass er Jesus verraten hat. Das ist ja nicht die Frage. Aber warum hat er keine Vergebung bekommen? Was hat er falsch gemacht? Ich meine, Petrus hat auch seinen Herrn dreimal verleugnet. Warum hat der eine und der andere nicht? Eigentlich eine einfache Frage, oder? Petrus ging mit seiner Schuld wohin? Zu Jesus. Und er war treu und hat es ihm vergeben. Wo ging Judas hin? Zu den Priestern. Der ging zu Menschen. Und die haben ihn ausgelacht. Die konnten ihm keine Vergebung geben. Es ist natürlich auch ein weiterer Punkt, den man erwähnen soll. Wir können nicht uns bekehren, wann wir wollen. Wenn Gott den Menschen nicht zieht, dann kann er nicht einfach von sich aus sagen, ich kann zum Beispiel nicht behaupten, ich werde mich in einer Woche um 12.05 Uhr werde ich mich bekehren. Das funktioniert nicht. Wenn Gott nicht zieht, können wir uns nicht bekehren. Aber Gott zieht, immer wieder. Gott zieht. Aber Judas, der ging zu Menschen. Und trauriges Ende. Wenn wir das mit einer Autobahn des Lebens vergleichen, wir haben immer wieder die Möglichkeit abzubiegen. Aber bitte nur dort, wo eine Ausfahrt ist, oder? Ich kann auch vor der Ausfahrt oder nach der Ausfahrt stur sein und sagen, ich muss hier aber runter. Aber dann trifft mich ein Baum, dann trifft mich ein Stein, dann trifft mich keine Ahnung was. Graben, es kann tödlich sein. Für Judas war es tödlich. Er ging hin und erhängte sich. Er ging nicht zu Jesus mit seiner Schuld. Ich habe mir nur ein paar Verse jetzt rausgepickt. Das ist wirklich rausgepickt. Was haben wir, wenn wir uns für Gott entscheiden? Wenn wir dieses Heil empfangen haben, was haben wir davon? Wenn wir zum Beispiel in 1. Petrus 2 lesen, Verse 24, 25, da steht, mit seinem Körper hat er unsere Sünden auf das Holz hinaufgetragen, damit wir für die Sünden gestorben, nun so leben, wie es vor Gott recht ist. Durch seine Striemen seid ihr heil geworden. Denn ihr wart wie Schafe, die sich verlaufen haben. Jetzt aber seid ihr zu eurem Hirten, dem Hüter eurer Seelen, zurückgekehrt. All die Schuld, die wir über Jahre, Jahrzehnte angehäuft haben, die uns niederdrückten, die uns die Kraft zum Atmen geraubt haben, die sind weg. Die sind uns vergeben worden. Wir dürfen erstmal wieder frei aufatmen. Wir haben Freude in uns, Ruhe, Frieden. Jesus ist für uns aufs Kreuz gegangen. Er ist für uns gestorben. Wir dürfen leben. Und mehr noch, wir gehören zu einer neuen Herde. Er ist unser Hüter geworden. Er passt auf uns auf. Er ist für uns da. Wir stehen unter seinem Schutz. Oder wenn wir in Hebräer 7, ab Vers 23 lesen. Es wird ja an die Juden geschrieben, wenn man das Alte Testament weiß, die ganzen Hohepriester. So heißt es hier, früher gab es viele Hohepriester. Denn wenn einer starb, musste ein anderer seinen Platz einnehmen. Ist ja klar, der Tote kann es ja nicht mehr, also muss ein anderer machen. Jesus aber bleibt in Ewigkeit. Sein Priestertum wird nie enden. Deshalb kann er auch alle, die durch ihn zu Gott kommen, vollkommen retten, weil er immer lebt, um sich für sie einzusetzen. Es ist nicht einer, der mit der Hand auf den Tisch haut und sagt, jetzt stehst du auf einem Bein und morgen stehst du auf zwei Beinen und dann auf dem rechten und dann auf dem linken, so wie ich lustig bin. Nein, das ist nicht seine Art. Er weiß, was für uns gut ist. Er führt uns so, dass wir ans Ziel kommen. Ja, er geht mit uns manchmal Wege, die wir nicht verstehen, die wir vielleicht nicht gehen wollen. Aber er hat immer unser Bestes im Sinn. Immer. Das lesen wir überall im Wort Gottes. Immer unser Bestes. Und jeder, der sich für Gott entschieden hat, der weiß, dass danach das Leben nicht sündlos weitergeht. Oder? Kann irgendeiner behaupten, dass er keine Sünden mehr hat? Wenn er das wagt zu sagen, dann wissen wir zumindest, jetzt hat er eine. Spätestens jetzt hat er dann eine. Aber wir haben einen Fürsprecher. Wir haben einen Fürsprecher für uns. Es geht nicht darum, dass wir nicht mehr sündigen. Es geht darum, dass wir gegen die Sünde ankämpfen. Das, was uns vorher Spaß gemacht hat, das ist uns jetzt Feind geworden. Das will man nicht mehr machen. Man fällt immer wieder rein, ja. Aber es ist nicht mehr, dass man das machen will. Und man bringt das immer wieder vor Gott. Und er vergibt. So wie wir gelesen haben. Er ist treu und gerecht und vergibt. Er reinigt uns. Immer wieder aufs Neue. Er geht sogar noch einen Schritt weiter. Er schenkt uns den Heiligen Geist in uns hinein. Würden wir das machen? Wenn wir jetzt einen Vertrag mit einem Unbekannten schließen, würden wir ihm sofort alles geben? Wir würden erstmal sagen, den schauen wir uns erstmal ein paar Wochen an. Ob es sich lohnt, in den zu investieren. Eine Probezeit. Der ist anders. Jesus ist anders. Er gibt uns seinen Geist in uns hinein. In Epheser 4, Vers 29 und 30 heißt es, da geht es erstmal, lasst kein hässliches Wort über eure Lippen kommen, sondern habt da, wo es nötig ist, ein gutes Wort, das weiterhilft und allen wohltut. Und dann in Vers 30, sonst kränkt ihr den Heiligen Geist, den Gott euch als Siegel aufgeprägt hat und der euch die volle Erlösung garantiert. In einer anderen Übersetzung heißt es, betrübt nicht den Heiligen Geist, mit dem ihr versiegelt worden seid. Also einmal heißt es versiegelt, einmal aufgedrückt. Als ein Stempel, eine Prägung. Wir haben den in uns. Und das heißt, und der euch die volle Erlösung garantiert. Wenn wir den in uns haben, garantiert er uns die Erlösung. Des Weiteren haben wir jetzt vor ein paar Sonntagen, ihr könnt euch alle noch daran erinnern, an die Waffenrüstung Gottes. Drei Sonntage hintereinander. Es wurde sehr vieles gesagt. Was macht die alle gemein? Was haben die alle gemein? Wie wird man zu einem Legionär? Wie kommt man dorthin? Ich würde mal heute sagen, so wie ich angezogen bin, oder? So gehe ich hin und lass mich einschreiben. Was muss ich mitbringen? Die Bereitschaft. Ich muss die Bereitschaft mitbringen. Für alles andere wird gesorgt. Für alles andere wird gesorgt. Ich muss nicht meinen eigenen Helm mit dabei haben. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass das überhaupt erlaubt wäre, einen eigenen Helm mitzubringen. Kann ich mir nicht vorstellen. Für die Rüstung, für die Waffen wird gesorgt. Und wenn wir uns die anschauen, umgürtet mit der Wahrheit, ist das meine Wahrheit, mit der ich mich umgürte? Damit komme ich nicht weit. Das ist kein Schutz. Sein Wort ist Wahrheit, heißt es in der Bibel. Jesus ist die Wahrheit. Er schützt uns. Dem Brustpanzer der Gerechtigkeit. Ist das meine Gerechtigkeit? Komme ich auch nicht weit mit. Aber seine Gerechtigkeit ist unserer geworden. Wir dürfen immer ihn in den Vordergrund stellen. Weil er gerecht ist, wir gehören zu ihm. Auch die Füße, die gestiefelt sind mit der Bereitschaft. Wer schützt uns denn unterwegs? Genauso wie die Sandalen uns vor spitzen Steinen oder sonst irgendwas schützen. Er trägt uns durch. Die Bereitschaft müssen wir mitbringen, aber er trägt uns durch. Er beschützt uns. Genauso wie die Sandalen die Füße schützen. Oder Schild des Glaubens ist eine Gnadengabe. Wie stark ist mein Glaube schon? So wie der eine in der Bibel sagt, Herr, hilf meinem Unglauben. Ich denke, das ist eher das, was uns auf den Lippen liegt. Hilf unserem Unglauben, weil wir schwach sind. Helm des Heils, sein Werk am Kreuz, er hat es für uns vollbracht, nicht wir. Aber wir müssen daran glauben. Wir müssen uns auf ihn verlassen, auf ihn trauen. Er trägt uns durch. Genauso auch Schwert des Geistes, das Wort Gottes. Nicht das, was wir sagen. Wir sagen viel, wenn der Tag lang ist, ne? Wir können viel quatschen. Aber was hat die Kraft? Das ist das Wort Gottes. Da ist die Kraft drin, das wirklich das Richtige macht. Und all diese Gegenstücke, die sind ungeheuer wichtig für uns. Wie wir es auch die letzten Sonntage gehört haben, die sind ungeheuer wichtig für uns. Wir können nicht ohne in den Kampf ziehen. Wir schaffen es nicht. Aber so gerüstet, dann können wir in den Kampf ziehen. Und diese Rüstung stellt er uns zur Verfügung. Er gibt sie uns, umsonst, ohne zu bezahlen. Er stellt sie uns bereit. In Philipper sagt Paulus noch, wir sind jetzt schon Himmelsbürger. Unser Bürgerrecht aber ist in dem Himmel. Und so gibt es sehr viele Verse, wo es gezeigt wird, was es uns bringt, wenn wir uns für ihn entscheiden. Doch die Kernfrage ist immer noch, besitze ich dieses Heil oder stehe ich noch vor der Tür? Das ist die Kernfrage. Das ist die wichtigste Frage überhaupt auf dieser Erde. Wenn wir diese Frage richtig beantworten und richtig entscheiden, dann ist eigentlich alles andere schon zweitrangig. Auch wichtig, aber zweitrangig. Das ist die wichtigste Frage, die wir auf dieser Erde treffen müssen. Uns für ihn entscheiden. Mit ihm leben, denn das trägt uns über den Tod hinaus. Die beste Versicherung. Und wie gesagt, heute haben wir noch die Möglichkeit. Heute haben wir noch die Möglichkeit, uns einfach zu hinterfragen und vor Gott diese Frage bringen. Er allein kann helfen. Wir stehen noch auf zum Gebet. Vater, wir danken dir für dein Wort, das du uns gegeben hast. Wir danken dir für das Alte Testament, für die Geschichte von Adam und Eva, für diese Zeit, die sie im Paradies leben durften, in völliger Gemeinschaft mit dir, wo sie von der Sünde noch keine Ahnung hatten. Und wir sehen auch uns heute, die wir tagtäglich mit diesem Problem zu kämpfen haben. Und wenn du nicht einen Weg für uns gefunden hättest, so wären wir hoffnungslos verloren. Wir würden in dieser Welt herumirren und wir würden unweigerlich alle in die Hölle gehen, weil wir absolut keine Chance hätten, über diese Mauer zu kommen, die zwischen uns und zwischen dir ist. Aber du hast eine Tür hineingeschnitten in diese Mauer. Du hast eine Tür geöffnet, die immer offen ist, wo man kostenlos hindurchgehen kann. Man wird mit offenen Armen empfangen. Herr Jesus, du hast es ermöglicht. Du bist ans Kreuz gegangen und du hast für unsere Schuld am Kreuz bezahlt. Und wir dürfen das für uns in Anspruch nehmen, wo deine Gerechtigkeit zu unserer Gerechtigkeit wird, wo wir auf dieses Heil vertrauen dürfen, das du uns schenkst, wo wir auf diese Waffenrüstung trauen dürfen, die du uns gibst, kostenlos und gerne. Schenk du uns hier auf dieser Erde die Kraft, einerseits dieses Wort weiterzutragen, dieses Licht weiterzutragen und andererseits aber auch die Entscheidung zu treffen für dich, für die es noch nicht haben, solange es noch heute heißt. Schenk du Gnade dafür. Amen.